Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Russland ist vom schwersten Terroranschlag seit langem heimgesucht worden. Beim Angriff auf eine Konzerthalle am Rande Moskaus, wo gerade eine beliebte Musikgruppe auftreten sollte, sind mehr als 130 Menschen umgekommen. Bewaffnete haben wahllos auf die Menschen geschossen und das gesamte Gebäude in Brand gesteckt. Bekannt zu dem Attentat hat sich der afghanische Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat, IS Khorasan. Von Putin aus dem Kreml kommen dunkle Andeutungen. Die Ukraine könnte hinter dem Anschlag stecken. Ich wende mich heute wegen eines barbarischen Terrorakts an Sie, dessen Opfer Dutzende unschuldige und friedliche Menschen sind, sagt Putin im Fernsehen. Alle vier Angreifer wurden gefasst, behauptet Putin. Sie waren unterwegs in die Richtung der Ukraine, wo ein Fenster vorbereitet wurde, damit sie über die Grenze kommen können, so der russische Präsident.
Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где по предварительным данным для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы.
Alle Angreifer, alle Hintermänner und Anstifter dieses Verbrechens werden gerecht und unvermeidlich bestraft werden, wer immer sie sind, wer immer sie befehligt, droht Wladimir Putin.
Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу.
Die Ukraine weist jeden Zusammenhang mit dem Anschlag von sich. Was das alles bedeuten kann und was früher Terroranschläge unter Putin in Russland ausgelöst haben, das bespreche ich mit Russland-Kenner Georg Dox. Hallo Georg.
Ja, hallo.
Georg Dox war viele Jahre Korrespondent in Moskau. Wir waren Kollegen im ORF. Georg, was auffällt, ist, wie rasch dieser Anschlag politisch instrumentalisiert wird. Da waren die Toten noch nicht wirklich geborgen. Da hat man aus dem Kreml schon gehört, dass alles die Ukraine dahinter stecken könnte. Und 24 Stunden später ist gemeldet worden, also man hat die Täter gefasst. Das sagt der FSB, der Geheimdienst. Wie glaubwürdig ist das für dich, wenn du im Hinterkopf hast, wie früher mit Terroranschlägen in Russland umgegangen wurde?
Also zunächst einmal wundert mich nicht, dass der Kreml gleich eine Spur Richtung Ukraine gelegt hat. Das liegt irgendwie auf der Hand, das entspricht der politischen Haltung. Mich wundert beispielsweise, dass diese vier Attentäter so weit fliehen konnten, dass man sie aus dem Bereich dieses Veranstaltungsortes da herausgeholt hat und irgendwie retten konnte, um sie zu bestrafen und vorzuführen. Und da fangen bei mir schon die Fragen an, sind das wirklich die Leute gewesen, die dort dieses Attentat begangen haben? Sind das Leute, die nur vorgeführt werden, die irgendetwas dann zu beweisen haben oder darstellen sollen? Das heißt, es ist diese Strategie der Verunklärung ist eigentlich von Anfang an da. Man wartet nicht ab und analysiert und versucht, hier irgendwelche Verfahren zu eröffnen und das Ganze aufzuklären, sondern man weiß, was das bedeutet, man interpretiert das und der Rest bleibt irgendwie im Wagen. Und das ist aber ein Stilprinzip, das wir ja dort schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten beobachten. Wenn wir uns nur anschauen, die politischen Morde, Anna Politkovskaja, Boris Nemtsov oder jetzt zum Schluss, also Alexei Nawalny, das sind ja alles Dinge, so traurig sie sind nicht restlos aufgeklärt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier jetzt anders sein wird, dass man wirklich am Ende des Tages genau weiß, was da passiert ist und wer wirklich an diesen eminenten Verbrechen schuld ist.
Also dieses Bekennerschreiben des IS-Ablegers aus Afghanistan gegeben, jetzt sagen die Korrespondenten in Moskau, darüber wird in Russland überhaupt nicht berichtet. Dort redet man nur über die Ukraine als möglichen Hintergrund.
Weil das eben nicht in dieses Konzept hineinpasst, weil das eben nicht sozusagen in diese Story, die man, dieses Narrativ, das man hier entwickeln will, hineinpasst. Und deswegen wird das irgendwie unterdrückt oder das erscheint unter ferner Liefen. Oder beziehungsweise das können dann schon Leute sein, die irgendwie auch einen Zusammenhang mit dem IS haben, aber sozusagen von der Ukraine oder ich weiß nicht, dem Westen geschickt worden, um sozusagen Russland da zu schaden.
Was bedeutet das jetzt politisch für Putin? Er ist gerade wieder gewählt worden in diesen Scheinwahlen, scheint so stark innenpolitisch, wie er seit langem nicht war, hat also die Revolte von Prigozhin überlebt. Was heißt das für ihn politisch, so ein riesiger Anschlag?
Ja, der Anschlag ist ein Vorwand, die innenpolitische Situation noch weiter zu verschärfen. Das gibt ihm jetzt sozusagen die freie Hand. Man sieht also, die Feinde Russlands, von denen es ja viele gibt, sind sozusagen an allen Fronten beschäftigt und schicken jetzt auch schon Terrorkommandos nach Moskau und Umgebung. Und da muss man jetzt also natürlich hart durchgreifen. Wobei ich mir gar nicht vorstellen kann oder vorstellen will, was härter durchgreifen eigentlich bedeutet. Weil Putin hat ja schon alle zur Seite geräumt, die ihm nicht passen. Und sozusagen hier noch einmal so die Gangart zu verschärfen, wüsste jetzt gar nicht, was das für ihn für einen besonderen Mehrwert bringt. Aber es scheint doch so zu sein, dass er das nützen wird, um halt noch irgendwelche unliebsamen Leute irgendwie kalt zu stellen oder eben zu bedrohen. Und ich meine, das ist ja eines seiner wichtigsten Stilprinzipien und das muss man auch immer wieder wiederholen. Er möchte immer Angst erzeugen. Gewalt, Angst, Schrecken, das ist das, worauf er baut. Und da kann man natürlich immer wieder mit solchen Gefahrenszenarien diese Angst und dieses Bedrohtsein immer wieder neu darstellen und den Leuten vor Augen führen, Achtung, wir sind irgendwie gefährdet, wir müssen uns verteidigen, wir müssen unsere Interessen wahren.
Es gibt ja die Spekulation, dass eine Diskussion jetzt um die Todesstrafe beginnen könnte in Russland oder dass es eine neue Welle der Einberufungen geben könnte fürs Militär. Aber gehen wir einmal zurück in die Geschichte, zu den großen Terroranschlägen. Ja. Da hat es zu Beginn der Karriere des Wladimir Putin Anschläge gegeben gegen Wohnhäuser.
Richtig,
in
ja.
Moskau. Hunderte Familien sind umgekommen. Was ist damals passiert und wie bedeutsam war das damals?
Naja, das war insofern bedeutsam, als das den Zweiten Tschetschenienkrieg ausgelöst hat. Es ist aber nicht in Vergessenheit geraten, weil die Nachwirkungen ja praktisch bis heute spürbar sind. Es ist ja nicht aufgeklärt worden, wie das damals also wirklich zustande gekommen ist. Und die Leute, die versucht haben, das aufzuklären, sind teilweise umgekommen bei diesem Versuch, das aufzuklären. Beispielsweise Litvinenko, beispielsweise möglicherweise auch Boris Berezovsky.
Ein Milliardär, ein Oligarch, genau. Der lange mit Putin zusammengearbeitet
hat. Die haben sich dann irgendwie zerstritten und Berezovsky hat versucht, Putin also wirklich zu schaden und zu diskreditieren. Und da war eben genau diese Verbindung zwischen diesem Attentat und dem Geheimdienst wäre eine Möglichkeit gewesen, da wirklich am Renommee Putins zu kratzen.
Was ist genau passiert? Erinnern wir uns dran. Was war damals genau los?
Es waren damals einige Anschläge, die man tschetschenischen Separatisten zur Last gelegt hat. Das war auch aus der Logik der Geschichte eigentlich, hat eine gewisse Plausibilität gehabt, dass Tschetschenien versucht, also auf sich aufmerksam zu machen. Dann kamen Materialien an den Tag, sagen wir so, die vermuten ließen, dass die Geheimdienste mit dieser ganzen Geschichte etwas zu tun haben. Und daraus kam das Misstrauen, dass das Ganze bis zu einem gewissen Grad inszeniert worden sei. Das heißt, das ist eine Sache, die ja bis heute nachwirkt, weil sie eben nicht aufgelöst ist.
Es hat große Mengen von Sprengstoff gegeben, die in den Kellern dieser Wohnhäuser gelagert waren.
Deponiert wurden. Und es gab dann auch Aufnahmen, die im Fernsehen gezeigt wurden. Ich kann mich erinnern, wo man gesehen hat, dass da Leute irgendwelche Säcke in den Keller tragen. Das war alles sehr interpretationsbedürftig. Aber diese ganzen Geschichten hat man eben offiziell nicht weiter verfolgt, sondern eben die Leute, die in einer offenen Gegnerschaft zu Putin waren, haben das eben benutzt, um ihn sozusagen zu diskreditieren.
Es hat mehr als 300 Opfer gegeben, weil diese Wohnhäuser sind in sich zusammengebrochen, haben Familien einfach begraben.
Die haben Wohnblocks zerstört, ganze Gebäudeteile.
Wie wichtig waren diese Anschläge gegen die Wohnhäuser in Moskau 1999 für die Karriere des Wladimir Putin?
Die waren in zweifacher Hinsicht wichtig. Sie waren wichtig, weil sie den Zweiten Tschetschenienkrieg gerechtfertigt haben. Und sie waren auch psychologisch insofern richtig, weil ja seine Reaktion eine sehr harte und entschiedene war, im Gegensatz zur Jelzin-Zeit, eben dieses Profil des harten Durchgreifers irgendwie gegeben hat. Und das war für ihn sehr wichtig, weil er praktisch ja als Ministerpräsident damals noch relativ unbekannt war und ein unbeschriebenes Blatt eigentlich. Und man hat eben, es war eine Zeit, wo man sich viele Leute sich unsicher gefühlt haben, und dann ist eben jemand gekommen, der auf relativ brutale Art und Weise gesagt hat, so wie das jetzt auch immer war, mit den Tschetschenen räumen wir auf. Und ich werde das machen und ihr werdet staunen, wie gut ich das machen kann, was ihm dann auch in seiner Popularität, glaube ich, sehr geholfen hat bei den Präsidentenwahlen. Das hat sein Profil geschärft. Mich hat es damals, muss ich ehrlich sagen, entsetzt, weil seine Ausdrucksweise und sein Auftreten überhaupt nicht präsidential war und meiner Meinung nach überhaupt nicht adäquat der Position, die er dann hatte, nämlich als Ministerpräsident und dann als russischer Präsident. Und es war ja sehr ungewöhnlich, dass aus dem Kreml so Redensarten zu vernehmen waren, die man eigentlich aus dem Lager oder aus der Welt des Verbrechens kannte. Aber das hat natürlich sein Prestige und sein Auftreten und sein Image geprägt.
Dieser zweite Tschetschenienkrieg ist ja von Putin gewonnen worden. Die tschetschenischen Separatisten und Islamisten sind besiegt worden und der jetzige Diktator in Tschetschenien, Kadyrov, ist eingesetzt worden und ist bis heute ein treuer Gefolgsmann des Wladimir Putin.
Genau.
Jetzt hat es danach, wenige Jahre danach, 3 Jahre danach, einen furchtbaren Terroranschlag in Moskau gegeben. Da haben tschetschenische Geiselnehmer ein Theater besetzt, 800 Personen als Geiseln genommen, das Musical-Theater, genau, Nordost. Was hat das damals ausgelöst und wie ist das abgelaufen, diese Geiselnahme eines ganzen vollbesetzten Theaters?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Es waren ja offenbar eine sehr große Zahl von Attentätern, die, ich glaube, 40 Personen insgesamt, die sind so in dieses Konzertgebäude eingedrungen und haben während der Vorstellung, also dort die unterbrochen und die Leute, die Zuseher, alle als Geiseln genommen. Es war ein Chaos, weil man nicht wusste, was da vorgeht. Oder es hat relativ lang gedauert, bis sich das klar war, dass sich das nicht um eine Inszenierung, sondern um einen Terrorakt handelt. Die Zielsetzung dieser Attentäter damals war, dass sich sozusagen die tschetschenische Führung und die russische Führung, dass sie verhandeln und dass auf dem Verhandlungsweg die Unabhängigkeit Tschetscheniens letztlich dann irgendwie zu erreichen wäre, was vollkommen illusorisch war. Und ich meine, sie haben sich auch selbst nach eigenem Bekunden als Selbstmordattentäter bezeichnet, weil sie gewusst haben, dass sie lebend aus dieser Geschichte...
Da waren sehr viele Frauen
nicht
dabei.
Da waren auch eine Reihe von Frauen dabei. Und die haben sich dann in diesem Saal irgendwie positioniert und man hat eben gesagt, also sie sprengen sich da in die Luft, wenn das nicht, wenn es da keine Resultate gibt. Es ist die ganze damalige Prominenz und Intelligenz ist irgendwie aufgeboten worden, um dort haben sich als Verhandler zur Verfügung gestellt. Aber das hat eigentlich alles nicht funktioniert, weil Putin irgendwie unsichtbar geblieben ist in diesem Zusammenhang. Dann kam es zu dieser eigenartigen Idee, dass man Giftgas oder beziehungsweise ein schädliches Gas in den Saal einleitet, um die Leute also das Bewusstsein zu nehmen, dann bewaffnete also Sicherheitskräfte mit Gasmasken hineinschickt, die dann die Attentäter, die Terroristen liquidieren und dann die Leute also wieder herausholt und dann ärztlich versorgt. Allerdings gerade der zweite oder letzte Punkt, nämlich die ärztliche Versorgung, hat dann überhaupt nicht funktioniert und so ist es zu diesen hohen Opferzahlen gekommen.
Hunderte, glaube ich, 200.
Über 100, zwischen 100, 200.
Bei der Befreiungsaktion.
Sind dann sozusagen verstorben, weil das eben nicht funktioniert hat, weil das irgendwie auch diese Formel dieses Gases war unbekannt oder war den meisten Ärzten unbekannt und es war irgendwie nicht bis zum Ende wirklich durchdacht. Und das hat einfach sehr viel Menschen das Leben gekostet und das war auch das einzige Mal meiner Erinnerung nach, wo sich Putin dann entschuldigt hat für dieses Versagen der Sicherheitskräfte, dass die nicht alle retten konnten.
Du warst damals Korrespondent in
Moskau.
Wie hast du das erlebt, diese Tage?
Naja, wir haben immer versucht, so nah wie möglich an dieses Gebäude heranzukommen. Das ist uns auch bis zu einem gewissen Grad gelungen. Wir haben gesehen, wie dort Tag und Nacht, also ich weiß nicht, die Leute eben, wie ich schon sagte, diese Moskauer Prominenz hingekommen ist, um den Leuten, um sich angeboten haben, also dazu vermittelnd und vermittelnd einzugreifen. Ich glaube, Anna Politkovskaya war auch darunter, die ja damals schon sehr engagiert war, auch in Tschetschenien. Also es waren sehr kompetente Leute, die versucht haben, eine Lösung zu finden. Aber das war auch, glaube ich, so eine Lösung, eine konstruktive Lösung, oder dass man sozusagen in diesem Tschetschenien-Konflikt dann weitergekommen wäre, davon kann ja gar keine Rede sein.
Es hat ja auf jeden Fall die harte Linie des Putin hat sich durchgesetzt gegenüber den Intellektuellen in Moskau, die bereit gewesen wäre zu verhandeln und der Kreml war nicht bereit zu verhandeln.
Nein, also auf solche Sachen hat sich Putin ja nie eingelassen. Sein Plan, mit dem Ahmed Kadyrov jemanden einzusetzen, der dann sozusagen die Agenda der Russischen Föderation dort vor Ort vertritt und sozusagen seine Macht dort repräsentiert, das war seine Vorstellung und nicht diesen verschiedenen Warlords, die dort noch Einfluss hatten, in irgendwelche Verhandlungen zu treten. Also das war ja gar nicht ein Kompromiss mit denen oder ein Gespräch mit denen, war überhaupt nicht in der, das hat Putin nicht erwogen.
Ein paar Jahre später, 2004, hat es wieder eine Geiselnahme gegeben, eine riesige Geiselnahme in der Stadt Beslan im Kaukasus, in Nordossetien. Da sind 1000 Schüler, Lehrer, Eltern von Geiselnehmern, Tschetschenen festgenommen worden. Wie hat sich das damals aus der Sicht des Korrespondenten in Moskau dargestellt?
Die Geschichte war die, dass am 1. September beginnt in Russland die Schule landesweit. Und da ist eben vorher ein Bautrupp erschienen und hat gesagt, also wir müssen da die Schule von Beslan irgendwie renovieren. Das war aber kein Bautrupp, sondern das war ein Terrorkommando, das das ganze Haus, die ganzen Gebäude dort vermint haben. Und wie die Schulbeginn war, haben sie dann sozusagen diese Kinder und die Lehrer als Geiseln genommen. Das hat einige Tage gedauert. Wir sind nach Beslan gekommen, um da irgendwie vor Ort zu sein. Das war möglich, interessanterweise. Ich war zu dem Zeitpunkt in Beslan, als diese Erstürmung des Gebäudes begonnen hat und diese ganze Aktion dann, diese sogenannte Befreiungsaktion dann irgendwie durchgeführt wurde. Ich kann als Zeitzeuge bestätigen, dass es etwas anders ist, als anders war als immer dargestellt. Es war nämlich durchaus ein gezielter Beginn dieser Befreiungsaktion dann dort festzumachen, weil es waren Kanonenschüsse zu hören und ich habe noch dem Kameramann gesagt, also jetzt geht's los, und es war klar, in dem Moment geht's los, weil man immer da gesagt hat, naja, das hat sich so entwickelt und da gab es dann irgendeinen Konflikt oder eine Schießerei und dann hat die Erstürmung begonnen. Also das war nicht so, sondern das ist zur vollen Stunde durch einen Kanonenschuss signalisiert worden und dann ist es losgegangen. Und das Fürchterliche war, dass sie die Eltern, die sich um dieses Gebäude versammelt hatten, dann mit den Bewaffneten hineingestürzt und gestürmt sind. Und das hat natürlich die Sache, also auch wieder wahrscheinlich sehr viele Opfer gekostet. Aber es war natürlich verständlich, die Eltern wollten endlich zu ihren Kindern oder wollten die Kinder da herausholen. Und ich kann mich erinnern, die Leute sind teilweise mit dem Auto auf dieses Schulgelände gefahren und sind hineingelaufen und haben ihre Kinder gesucht und es wurde geschossen und es war fürchterlich. Das Interessante oder Fürchterliche war auch, dass überhaupt kein medizinisches Personal in der Nähe war. Also ich weiß nicht, was man sich da vorgestellt hat oder erwartet hat. Jedenfalls war dann niemand da, der die Verletzten, Verwundeten versorgen konnte. Die standen dann auf dem Marktplatz sozusagen mit den blutenden Kindern und haben nicht gewusst, wie es jetzt weitergeht. Also das Ganze war eine ziemlich, ziemlich fürchterliche Angelegenheit. Wieder, es war lange Zeit Schweigen aus Moskau, da wurde nicht besonders viel kommentiert. Putin war irgendwie unsichtbar. Der ist erst viel später, hat sich dann zu Wort gemeldet mit einer ganz eigenartigen Schlussfolgerung aus dem Ganzen, indem er nämlich behauptet hat, er müsse jetzt künftig die Gouverneure der verschiedenen Provinzen selber ernennen. Das hat natürlich eigentlich mit dem ganzen Terrorgeschichte überhaupt keinen Zusammenhang, aber das wurde dann sozusagen als die Konklusion aus dem Ganzen irgendwie serviert. Das war sehr eigenartig. Und dann war auch die Frage, haben da diese Attentäter überlebt oder nicht? Und da gab es dann auch unterschiedliche Versionen. Dann wurde jemand vorgeführt, der angeblich also bei diesen Terroristen dabei war und der dann ausgesagt hat. War aber auch unklar, ob das wirklich glaubwürdig ist.
Die Opferzahlen waren riesig. Waren 180 Kinder sind umgekommen und 150
ich glaube, es war Eltern. Man weiß es bis heute nicht, weil es gibt unterschiedliche Angaben, es waren aber alles in allem dann über 300. Es waren einmal 350 oder 390 oder man konnte das dann irgendwie auch nicht mehr so genau eruieren.
Was waren die Konsequenzen für Putin? All dieser Terroranschläge, ist jetzt die Gefahr für dich, macht dir das Sorgen, dass das jetzt nach außen gewarnt wird, weil man sagt, der Kreml sagt, das könnte die Ukraine dahinter stecken, etwas, was die Ukrainer dementieren, etwas, was der Westen als unglaubwürdig ansieht.
Das ist ja das, was wir eigentlich jetzt erleben. Putin hat das Feindbild etabliert. Es ist klar, dass alle sozusagen, die in Europa, die USA, gegen Russland vorgehen und dass sie eben in ihrer, nämlich der Westen, inmittel seiner Wahl offenbar eben vor gar nichts zurückschreckt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Narrativ jetzt gepflegt wird, dass man sagt, also die schicken uns Terroristen oder ich meine, die machen eben alles, um uns zu ruinieren und uns fertig zu machen. Und zwar um Russland fertig zu machen. Und das ist ja immer das Fatale, dass er sich mit Russland und Russland sich mit Putin verwechselt und dass das sozusagen zu einem Ganzen irgendwie geschmiedet wird, dass es da zu verteidigen gibt. Es gibt einen, der Mitbegründer von Memorial, der Arseni Rasinski, hat einmal sehr klug analysiert, dass das Fatale an der russischen Geschichte ist, die Sakralisierung der Politik ist. Und dass sozusagen Russland ist was Heiliges und das verteidigt, und dass die Politiker sich sozusagen unter diesem Bild oder dieser fantastischen Vorstellung dieses heiligen Russland sich schützen und sagen, sie machen das ja alles sozusagen nur im Auftrag irgendwelcher höheren Mächte. Und leider sind wir jetzt in dieser traurigen Geschichte schon so weit, dass ich wirklich glaube, dass das eine stichhaltige Sache ist, nicht? Also Putin sagt, es geht um Russland, nicht? Also Russland wird vernichtet, Russland wird bedroht, Russland wird mit Terror überzogen. Die NATO will also Russland irgendwie flach bombardieren. In diese traurige Geschichte passt das irgendwie ganz gut hinein.
Eine beängstigende Perspektive. Vielen Dank, Georg Dox, für diese Insights. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Hintergründiges und Aktuelles gibt es jede Woche im Falter. Ein Abonnement ist eine gute Idee. Alle Informationen finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel und Clara Gottsauner-Wolf betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.